Liebe Geschwister und Freunde, herzlich willkommen in dieser Morgenstunde, wo uns weiterhin das Buch Hiob beschäftigen soll. Und ich freue mich, dass Sie ja besonders aufnahmefähig sind, nachdem wir eine Stunde länger haben schlafen dürfen. Ein ganz kurzes Wort zum Büchertisch. Die Leute fragen immer, was gibt's Neues vom Heinz Schumacher? Es kann nicht jedes Jahr ein neues Buch geben, aber ein kleines 16-seitiges Heft, dass man auch gut weitergeben kann, was ist der Mensch und was ist seine Bestimmung. Ein ganz junges Baby, 8 Tage alt erst. Und ich habe mir in den letzten Wochen angewöhnt, bei den Büchertischen, die ich überall herum mache, auch mal einige Urtextwerke und Lehrbücher für Griechisch und Hebräisch mitzunehmen. Können Sie sich mal anschauen, weil es immer unter 50 oder 100 Gläubigen einen gibt, der sagt, ich möchte gern die Bibel im Urtext näher kennenlernen, im Grundtext lesen können. Da gibt es gute Hilfsmittel. Und nun das Thema vom Sinn des Buches Hiob. Ich will doch in der ersten Viertelstunde einiges von gestern Abend wiederholen, weil hier manche sind, die gestern Abend nicht da sein konnten. Vom Sinn des Buches Hiob. Der Anfang und Schluss des Buches ist in der Regel gut bekannt. Wer war dieser Hiob wohl geschichtlich? Er hat wirklich gelebt. Es ist nicht eine bloße Dichtung. Wir haben Stellen im Wort, wie zum Beispiel in Hesekiel 14, was ich jetzt nicht noch einmal lesen will, Hesekiel 14, 12 bis 14, wie auch Jakobus 5, Vers 11, wo dieser Hiob als geschichtliche Persönlichkeit vorausgesetzt wird. Und am Ende der Septuaginta findet sich ein Hinweis, um wen es sich da geschichtlich gehandelt haben könnte, um den Edomiterkönig Jobab im 5. Glied nach Abraham, von dem die Rede ist, 1. Mose 36, Vers 33. Es geht hier um tiefste und letzte Fragen des Leides und der Gerechtigkeit Gottes. Wie kann Gott das zulassen? So fragt man manchmal. Und in den ersten beiden Kapiteln, da ist die Rede von zwei Prüfungen, die nun über Hiob kommen. Zwei bestandene Prüfungen und ihr himmlischer Hintergrund. Wir lesen da etwas von einer himmlischen Ratsversammlung in Hiob 1, Vers 6 bis 12. Ich hatte es gestern Abend vorgelesen. Hiob war ein Mann, von dem es im ersten Verse des Buches heißt, er war Tam veYashar, er war ganz und gerade, er war unsträflich und redlich, er war gottesfürchtig und das Böse meidend. Er nahm es so ernst mit dem Glauben und der Gottesfurcht, dass er sogar, wenn seine Kinder oder Enkel eine Party gegeben hatten, von nachts 12 bis am anderen Morgen, mit etwas Alkohol und jungen Mädchen, dass er dann stellvertretend für sie auf die Knie ging und sagte, Herr, hoffentlich haben sich meine Enkel nicht versündigt. Ich habe es jetzt ein bisschen in die moderne Zeit übertragen. Und nun wird uns der himmlische Hintergrund gezeigt in Kapitel 1, 6 bis 12. Der Hiob wusste nicht, was wir wissen, was der Leser des Buches Hiob gleich am Anfang erfährt. Gott hat es nicht für richtig gefunden, ihm das kundzutun. Dann wäre die Prüfung ja keine Prüfung mehr gewesen in ihrer ganzen unerbittlichen Schwere. Denn das ist ja oft das Schlimme, dass man nicht weiß, Herr, warum? Herr, warum? Ich habe schon viele Gebetserhörungen erlebt, aber gelegentlich erhört er mich nicht oder nicht sofort oder nicht so, wie ich es wünsche. Das haben Sie sicher auch schon erlebt. Und dann fragt man manchmal, warum? Aber es gibt auch Fälle, da frage ich nicht, warum, sondern da muss ich sagen, Herr, ich verstehe dich eigentlich gut. Im Watt der Nordsee wandernd hatte ich vor 2 oder 3 Jahren den Wohnungsschlüssel für den 5. Stock des Hochhauses in Büsum. Der war mir abhanden gekommen, der war mir aus der Hose rausgerutscht und irgendwo im Watt verschwunden. Was macht dann ein Glaubensmensch? Herr, du kannst, Herr, dir ist kein Ding unmöglich. Du kannst mich das jetzt finden lassen. Und sogar wenn das Wasser vom Meer jetzt langsam kommt, du kannst. Ich gehe mal ein paar Schritte da rein in das Meer, in das Wasser. Du kannst. Da vielleicht rechts, da vielleicht links, da ist der Schlüssel. Herr, du kannst. Nein, nein, gar nichts. Gott hat mich schön die Demütigung auskosten lassen. Da habe ich nicht gefragt, warum, sondern da habe ich nachher gedacht, Herr, ich verstehe dich gut. Der Heinz Schumacher wäre ja grässlich hochmütig gewesen. Ich brauche nur zu beten, dann finde ich auch im Meer noch meinen Schlüssel wieder. Nein, sagt Gott, so machen wir das nicht. Es gibt nicht erhörte Gebete, wo wir dann doch erkennen, dass, warum es so sein muss. Andermal fragen wir, wie Hiob auch fragt, warum muss das so kommen? Himmlische Ratsversammlung, die Bnei Elohim, Söhne Gottes, nicht gezeugte Söhne, nicht aus Gott geboren. Die treffen sich vor dem Herrn. Hiob 1, Hiob 2, auch 1. Könige 22 haben wir eine solche himmlische Ratsversammlung. Der Teufel ist immer noch Gottes Teufel, sagte wohl Luther. Der Satan muss sich verantworten, Rede und Antwort stehen, woher kommst du? Er, der sein Hauptquartier wohl in der Luft hat, der Fürst der Gewalt der Luft, Epheser 2, liebt es offensichtlich, auf der Erde herumzustreifen, bis er in der Endzeit ganz herunterkommt für eine kurze Zeit, Offenbarung 12, um dann in den Feuersee oder in den Abyssus erstmal geworfen zu werden für vorab 1000 Jahre, Offenbarung 20. Er geht umher wie ein brüllender Löwe oder auch listige Schlange oder auch Lichtsengel mit frommer Verführung, sogar mit einigen Bibelsprüchen. Er muss dem Herrn Yahweh, Jehova, dem Ewigen, dem Unwandelbaren Rede und Antwort stehen. Gott brüstet sich mit der Frömmigkeit dieses Mannes, der nicht einmal zum Volke Israel gehörte. Und ihm waren nicht die Gebote bekannt, die zu jener Zeit wohl auch noch gar nicht gegeben worden waren am Sinai. Denn er war im 5. Glied nach Abraham, Mose im 6. Glied. Und doch hatte er gewisse Rechtsnormen im Herzen. Und wir haben gestern Abend Römer 2 gelesen. Gott hat den Menschen, auch denen, die nicht zum Volke Israel gehören, die nicht auf Stein geschrieben, die Gebote bekamen, diese Gebote ins Herz gegeben. Wir lesen ja zweimal im Neuen Testament, das Gesetz ist angeordnet durch Engel, aber es ist meine Überzeugung, dass die 10 Gebote, diese Grundnormen Gottes, auf Gott selber zurückgehen. Und die Engel haben vielleicht Ausführungsbestimmungen erlassen dürfen. So wie Arthur Muhl mal sagte, Gott sagt, ihr sollt mir ein Lamm schlachten. Und daraus machen die Engel einen ganzen gesetzlichen Kult mit riesigen Bestimmungen von Tieropfern, während Gott an ein Lamm im Grunde dachte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Grundnormen Gottes, und diese Grundnormen hat er auch den Menschen in den Nationen ins Herz geschrieben. Herz, Gewissen und Gedanken, die sich untereinander anklagen oder auch verteidigen, wie man das bei Gerichtsverhandlungen dann beobachten kann, das hat Gott den Menschen gegeben. Ohne das hätten wir gar keine Normen, hätten wir gar keine Justiz. Aber wie viele Menschen richten sich heute noch nach ihrem Gewissen? Wir leben in einer Zeit, die immer gewissenloser wird. Ich sagte es gestern Abend schon, es ist erschreckend zu beobachten, das erkennt ja selber die Welt, wie den Menschen die Maßstäbe verloren gehen. Jetzt ernten wir, was wir gesät haben. Ich meine jetzt nicht gerade uns hier, ich meine unser Volk, ich meine die Welt, indem wir immer freizügiger, immer toleranter, immer mehr nach Lustprinzip die Kinder erzogen haben. Und was dabei rauskommt, sieht man heute. Es gibt ja auch schon eine Gegenbewegung in den USA, ob sie bald nach Deutschland kommt, weiß ich nicht, wo man sich doch wieder darauf besinnt. Also Kriminelle, das muss man im Keim ersticken. New Yorker Polizei. Ob das alles hundertprozentig richtig ist, will ich nicht beurteilen, aber das ist eine Gegenbewegung. Und es gibt auch, wie nennen sich die Leute, Promise Keeper. Die wollen ihre Versprechen einer Frau gegenüber in ehelicher Treue unbedingt beachten. Es gibt auch wieder Gegenbewegung. Doch auf die Dauer wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Gott also brüstet sich mit diesem Hiob und der Teufel sagt ein bezeichnendes Wort. Er hat eine gewisse Menschenkenntnis, das kann man ihm nicht absprechen. Ja, dem geht es ja so gut, den hast du ja mit Reichtum überhäuft und er ist einer der reichsten Männer, wenn nicht der reichste, der Bill Gates jener Zeit. Und da ist es kein Wunder, dass er fromm ist, weil es ihm so gut geht, gesund und glücklich und reicher Besitz und 10 gesunde Kinder. Der hat gut fromm sein, lass mich einmal an ihn heran, dann wirst du sehen, die Frömmigkeit zerplatzt wie eine Seifenblase. Und dieser Vorwurf ist sehr schwerwiegend, denn er bedeutet im Grunde, dich liebt niemand. Alles nur Geschäft, frommes Geschäft, Berechnung, Egoismus, dich liebt niemand. Aber die Schrift sagt, Gott ist Liebe. Er ist Liebe und er will Liebe. Er wartet auf unsere Gegenliebe. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Denen, die Gott lieben, wirkt er alles zum Guten zusammen. Liebe will Gegenliebe. Der Teufel aber behauptet, dich liebt niemand. Und da sagt Gott, das probieren wir jetzt einmal aus. Du darfst ihn antasten. Du darfst ihm alles nehmen, was er hat. Besitz und sogar die Kinder. Alle. Und das macht der Teufel prompt. Aber Gott hat ihm auch die Grenze gesetzt. Beim ersten und beim zweiten Mal. Gott setzt immer genau die Grenze. Alles kommt von Gott, aber nicht alles aus dem Herzen seiner Liebe. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, steht einmal geschrieben. Leidet etwa unser Haupt nicht mit? Es leidet wohl mehr, als wir Menschen leiden können. Und das Herz des himmlischen Vaters, das hat ihm sicher sehr wehgetan, als er dem Teufel das genehmigt hat. Das hat er nicht mit leichtem Herzen genehmigt. Aber die Probe musste gemacht werden. Und dann kommen eben die Sabäer, Chaldäer, Blitz und Sturm. Und alles wird ihm genommen. Und wir wissen, wie Hiob reagiert hat. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Und wieder wird eine himmlische Ratsversammlung geschildert, in Hiob 2. Und wieder kommen die Söhne Gottes, die Bnei Elohim und auch Satan in ihrer Mitte. Siehst du, sagt Gott, wie ein Mann, der eine Wette gewonnen hat? Du hast mich gereizt, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und siehe, es ist nicht so gekommen, wie du gesagt hast, sondern er hält fest an seiner Frömmigkeit. Wieder zeigt sich der Teufel als Menschenkenner. Ja, noch ist es nicht an seine eigene Haut gegangen. Außerhalb seines Körpers kann der Mensch manches ertragen. Aber lass mich mal an ihn selber heran, dass er schmerzgeplagt da sitzt. Du darfst es, doch schone seines Lebens. Gott genehmigt es ihm. Das ist die sogenannte Zulassung Gottes. Aber Zulassung ist zu schwach. Genehmigung. Es wird genehmigt, der Höchste setzt seine Unterschrift drunter. So wie ich neulich im Krankenhaus meine Unterschrift gegeben habe, dass unser Sohn tief geschnitten werden durfte in einer Operation und nachher sagte eine Krankenschwester, das haben sie aber schnell unterschrieben, sie wussten wohl gar nicht, wie schwerwiegend das wird. Gott hat seine Unterschrift drunter gesetzt und nun darf der Teufel auch an seinen Körper heran, doch schone seines Lebens. Wieder wird ihm die Grenze gesetzt. Und wieder kommt es nicht so, wie sich das der Teufel vorgestellt hat. Der Hiob hängt nicht seine Frömmigkeit an den Nagel. Seine Frau, das ist so eine, die allerdings sagt, wozu jetzt noch fromm sein? Jetzt lohnt sich's nicht mehr. Sag dich ab von Gott und stirb. Nein, sagt Hiob, wir haben so viel Gutes von Gott genommen, sollen wir auch das Üble nicht auch annehmen? Wir nehmen auch das Üble aus seiner Hand. Wir haben das Gute angenommen, jetzt nehmen wir das Üble genauso an. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Er hat auch die zweite Prüfung bestanden. Er hat erkannt, dass alles, was an ihn herankommt, von Gott kommt. Nehmen auch wir alles aus seiner Hand. Wir sind stets von ihm umgeben, rechts, links, oben, unten, innen, außen. Er trägt uns, er führt uns. Wir sind als Gläubige in einer besonderen Weise natürlich ganz anders als die Welt, obwohl er auch für die Welt alles bis ins Kleinste bestimmt und genehmigt. Aber wir sind als Gläubige in Christo. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wer sollte da herankönnen? Niemand. Es sei denn, dass Gott es genehmigt und unterschreibt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Alles kommt aus seiner Hand, mögen auch Zwischenmächte dazwischen ihr Spiel treiben. Der Teufel selber, Himmelsmächte, Engelmächte, Wind, Sturm, Naturgewalten und was es sei, es kommt alles Herr von dir, der die Haare des Hauptes gezählt hat. Das zweite ist dann, das hier Besuch bekommt von drei Freunden. Diese Kapitel werden Sie weniger gut kennen als die ersten und die letzten. Drei Gesprächsrunden. Heute würde man das Talkshow nennen mit modernem Deutsch. Drei Gesprächsrunden. Erste Runde Kapitel 4 bis 14. Zweite Runde Kapitel 15 bis 21. Dritte Runde Kapitel 22 bis 28. Eliphas, Bildad, Zophar. Erst einmal sagen Sie gar nichts. Setzen sich 7 Tage schweigend zu ihm hin. Kapitel 2, 11 bis 13. Und dann beginnt die Klage des Hiob. Und dann die erste Runde, Eliphas, Bildad, Zophar. Dazwischen antwortet immer der Hiob und am Schluss auch wieder. Zweite Runde nochmal, Eliphas, Bildad, Zophar, 15 bis 21. Dazwischen immer der Hiob und am Schluss wieder. Und bei der dritten Runde, da scheinen nur 2 der Freunde zu reden, Eliphas und Bildad. Eliphas Kapitel 22, Bildad Kapitel 25. Aber ein Ausleger meint, dass auch dann der Zophar rede, und zwar ab 27, 11 bis 28 Schluss. Das sei die Rede des Zophar, auch wenn es nicht dabei steht, dass er redet. Es ergebe sich aber aus dem Inhalt, dass das Worte des Zophar sind. Also wenn es interessiert, dann möge sich das merken. 27, 11 bis 28 Schluss, bevor dann wieder Hiob redet. Denn der Sinn dieser Worte sei, der Gesetzlose wird bestraft, vom Bösen soll man weichen. Das ist der Tonfall der Freunde. Nach Dr. Paul Müller gibt es den falschen und den richtigen Trost. Der richtige Trost will die Last tragen helfen, will Ja sagen helfen, nicht bloß wegbeten. Der Erste bedauert und bejammert und stößt erst recht in die Selbstbemitleidung. Nein, dass dir das widerfahren muss, das verstehe ich aber wirklich nicht. Wie kann Gott sowas zulassen? Du warst doch immer so ein fleißiger und gerechter Mensch, dass das an dich herankommt. Es ist nicht gerade der hilfreiche Tonfall bei Krankenbesuchen. Was ist denn nun eigentlich der Sinn der langen Reden? Natürlich kann ich nicht auf jedes Kapitel eingehen. Das würde uns ja mindestens eine Woche beschäftigen müssen. Was ist denn der Sinn der langen Reden? Sie dürfen gerne, heute Abend beginnend, das ganze Buch Hiob einmal durchlesen und sich das eine oder andere unterstreichen. Das ist sicher gewinnbringend. Was ist der Sinn der Reden? Ich sagte schon gestern, das sind ja wunderbare Evangelisten und Bußprediger. So könnten wir heute einige in Deutschland brauchen. Hiob, bekehr dich, gib deine Sünde heraus, du bist ein Sünder. Sie irren aber in einem entscheidenden Punkt. Sie irren in einem entscheidenden Punkt. Sie sagen nämlich, dass du krank bist, dass es dir so schlecht geht, kann nur Folge davon sein, dass du gesündigt hast. Und so ähnlich haben ja auch manche Israeliten nach dem Gesetz gefolgert. 5. Mose 28, da könnte man wirklich solche Folgerungen ziehen. Wenn du Israel in allen Geboten wandelst, dann wirst du gesegnet, gesegnet, gesegnet. Wenn du nicht gehorchst, dann kommen Fluch, 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 Krankheit, Pest und Fieberglut und Zerstreuung unter alle Völker, wenn du nicht gehorchst. Das könnte ja umgekehrt im Umkehrschluss bedeuten, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich nicht richtig gewandelt vor Gott. Und das Buch Hiob will uns beibringen, dass diese Denkungsart schon auf dem Boden des Alten Testamentes nicht richtig ist. Es kann ganz andere Gründe geben für sogenannte Hiobsbotschaften, Schicksalsschläge, Krankheiten und Nöte, ganz andere Gründe. Und im Neuen Testament bei der Gemeinde Gottes gilt es erst recht nicht. Im christlichen Liedgut finden wir ja auch manche Lieder, die in die Richtung gehen, dass Gott gerade seine Lieblinge durch Leiden verklärt. Und Leid schafft Herrlichkeit. Schafft dann weniger Leid, weniger Herrlichkeit. Das könnte so sein. Also, schon im Alten Testament können wir die Linie nicht durchhalten, dass wir sagen, wenn jemand krank ist, dann glaubt er wohl nicht richtig. Das wäre ein totales Missverständnis. Es kann ganz andere Gründe geben. 1. Korinther 4, Vers 9. Die Gemeinde ist ein Schauspiel der Welt, ein Theatron dem Kosmos, Engeln und Menschen. Und die Engelwelt, die Fürstentümer und Gewalten sollen an der Gemeinde die buntfarbige Weisheit Gottes kennenlernen Lieblingswort von Adolf Heller, Epheser 3, Vers 10. Und sie lernen nicht so sehr viel davon, wenn uns alles klappt und gut geht, da können sie nicht so viel davon lernen, als wenn jemand in Nöten Gott noch lobt und preist, wie hier bei Hiob, und festhält im Glauben. Der Sinn der Reden der Freunde ist, dass sie sagen, bekehr dich, du hast gesündigt, gib's raus, also wunderbare Evangelisten und Bußprediger. Nur irren sie eben, das war nicht der Grund. Und ich sagte gestern Abend am Schluss, die Bibel ist inspiriert. Was ist aber nun mit den Reden der drei Freunde, von denen Gott selber nachher sagt, ihr habt nicht recht geredet, wie mein Knecht Hiob, ihr habt nicht recht geredet. Also, wie ist das mit der biblischen Inspiration? Gottes Wort ist inspiriert, abzüglich Reden der drei Freunde. Kann ich diese Kapitel rot durchstreichen? Nicht inspiriert, das andere inspiriert, so nicht. Ich denke, sie wenden richtige Wahrheiten falsch an. Es gibt da drei wunderbare Himmel-Erde-Gegenüberstellungen. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Mond und Sonne und Sterne strahlen nicht hell. Seinen Knechten legt der Irrtum zur Last. Auch Engel können irren. Das sind alles Dinge, die biblisch stimmen. Das sind richtige Wahrheiten, aber falsch angewandt. Die Himmel sind nicht rein, die Engel können irren. Und da meinst du, du Wurm, du Made, dass du Gott herausfordern dürftest und pochen auf deine eigene Gerechtigkeit, wenn das nicht einmal die Engel des Himmels schaffen. Oh, das sind Argumente. Ich will die Stellen wenigstens nennen, der drei Himmel-Erde-Gegenüberstellungen, die diese Freunde bringen. Kapitel 4, 17 bis 19, Kapitel 15, 14 bis 16, Kapitel 25, 5 bis 6. Also, es sind da herrliche Bekehrungsaufforderungen, also die könnte ein Evangelist wunderbar gebrauchen. Suche eifrig Gott, gib deinem Herzen die rechte Richtung, entferne Frevel und so weiter. Also gute Bußprediger, gute Evangelisten und ihr Wort stimmt, sie wenden es falsch an. So wie wir ja auch Bibelworte falsch anwenden können, wenn wir etwa einen leichtfertigen Menschen mit Trostworten überhäufen, ja, der Herr ist ein gnädiger Gott. Und einem Depressiven oder Schwerkranken würden wir sagen, ja, du musst es ernster nehmen und alle Buß- und Gerichtsworte würden wir über sein Haupt häufen. Dann würden wir richtige Gottesworte, die an ihrem Platz richtig sind, falsch anwenden. Jetzt aber weiter. Das war eine kurze Zusammenfassung von gestern Abend. Als drittes wollen wir uns jetzt anschauen den Sinn der Reden des Hiob und als viertes Hiobs Zurechtweisung und Zurechtbringung. Der Sinn der Reden Hiobs. Es ist schon viel, was Paulus, was Gott, was der Heilige Geist von uns erwartet, wenn in Epheserbrief gesagt wird, Epheser 5, danksagend alle Zeit und für alles. Das ist wirklich schwer. Der Hiob konnte wirklich danken für alles, auch für den schweren Verlust seines Besitzes, seiner Kinder, seiner Gesundheit. Er hat an dem Herrn festgehalten und ihm keinen Vorwurf zunächst gemacht. Er konnte danken für alles, aber dann auch noch alle Zeit. Das ist wirklich schwer. Das bringen auch Gottesmänner nicht fertig, dass sie immer gleich danken können. Ich erinnere mich an einen lieben Bruder längst beim Herrn. Als er erleben musste, hat er nach dem Tod seiner ersten Frau wieder geheiratet und dann geschah es nach ein oder zwei oder drei Jahren. Dann ist die zweite Frau plötzlich umgekippt und war tot. Und da stand er wieder alleine da. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Aber da kann man nicht gleich loben und danken. Es soll ja Leute geben, die bei einem Frontalzusammenstoß mit Auto dann auch noch loben und danken. Ob ich das fertig brächte, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn mir selber kein Haar gekrümmt wird. Ja, ist mir ja mal passiert in den 60er Jahren. Totalschaden beim Auto. Ich war übermüdet. Am Sonntagmorgen auf der Reise nach Heilbronn oder war es Buß- und Betach, kann es gewesen sein. War übermüdet und dann abgelenkt und dann Nebel und dann plötzlich überschlägt sich das Auto und ich durfte aber heil und unversehrt heraussteigen. Nun, das ist dann schon ein Grund zum Danken, allerdings nicht für das zerbeulte Auto. Danksagend alle Zeit und dann auch noch für alles. Es gibt Situationen, da bringen wir das nicht gleich fertig. Hiob dankte für alles, Kapitel 1 und 2. Dann aber kommen andere Töne aus seinem Munde. Man kann geschwind mal eine Situation meistern oder meint es, sie meistern zu können, aber wenn sich dann die Sache in die Länge zieht, wird schwierig. Und nun kommen andere Töne aus seinem Munde, und das will ich mal siebenfach gegliedert uns vortragen. Erstens, wäre ich doch nicht geboren. Kapitel 3. 3, Vers 3. Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Vers 11. Warum starb ich nicht von Mutterleib an, verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Dann läge ich jetzt da und wäre still, dann hätte ich Ruhe. Warum bin ich überhaupt geboren? Zweitens, warum? Das hören wir dann immer wieder. 3, Vers 20. Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben, den Verbitterten, denen, die auf den Tod warten, und er ist nicht da? Das wurde zu einer Zeit gesagt, als es noch keine seelenlose Apparatemedizin gab. Ich sagte allerdings jetzt einer Krankenschwester auf der Intensivstation, wo unser Sohn noch liegt, aber auf dem Wege der Besserung, ich sagte, na ja, wenn Sie mir alles so schön erklären, diese Linie und was das da bedeutet, dann verlieren die Apparate so ein bisschen ihre Schrecken für mich. 13, Vers 24. 13, Vers 24. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für einen Feind? Also erstens, wäre ich doch nie geboren. Zweitens, warum? Drittens, ich bin im Recht. Ich bin im Recht, meine Krankheit kann nicht Strafe für Sünde sein. Und in dem Punkt war er ja auch im Recht. Die Frage ist nur, ob man Gott gegenüber so auftrumpfen darf. Er war im Recht, ich bin im Recht. Und er hält bis zuletzt an seiner Gerechtigkeit fest. Ich bin im Recht. 6, Vers 24. Belehrt mich, so will ich schweigen, und macht mir klar, worin ich geirrt habe. Ihr sagt, ich bin krank, weil ich gesündigt habe. Nun zeigt mir bitte mal, wo habe ich einen Fehler gemacht? Bruder Mössinger erzählte mal von einem Lehrer, den er in der Schule hatte, und der Lehrer wollte immer ganz perfekt da stehen vor seinen Schülern, und das Höchste für diesen Lehrer war, niemand kann mir was nachweisen. Soll es auch unter den Frommen geben, fromme Perfektionisten, ich gehöre nicht dazu. Niemand kann mir was nachweisen. Ach, es ist nicht mein Höchstes. Ich habe auch vor Jahren aufgehört zu bitten, Herr, lass mich im Dienst nie einen Fehler machen. Warum denn? Wir sind alle in der Schule Gottes und sind Lernende und machen unsere Fehler. Und der Jakobus schreibt, werdet nicht zu schnell Lehrer, denn wir alle straucheln oft. Und das muss ausgerechnet der Jakobus schreiben, nachdem er kurz zuvor gelehrt hat, wenn jemand nur Glauben hat, aber keine Werke, kann etwa der Glaube ihn retten? Und da hat der Heilige Geist gewissermaßen zu ihm gesagt, also auf deiner Ebene hast du recht mit dieser Aussage, auf der Ebene des Gesetzes oder der Mischung von Gesetz und Evangelium, auf dieser Ebene hast du recht, aber es gibt noch eine andere Ebene, also machen wir mal bitte eine Vorbehaltsklausel, lieber Jakobus, und du schreibst jetzt gleich anschließend, wir alle straucheln oft, wir, einschließlich Jakobus. Also man muss die Bibel im Zusammenhang lesen und auch solche Korrekturen beachten oder Einschränkungen von gewissen Wahrheiten. Gewisse Wahrheiten gelten auf ihrer Ebene, aber dann gibt es noch einen anderen Level und einen anderen Level, wo wieder was anderes gilt, bis hin zur paulinischen Rechtfertigungslehre. Und ich habe gestern Abend zwei Bibelworte gegenübergestellt, wie der Hiob einmal sagt, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. 27, Vers 6. Bis zuletzt hält er daran fest. Und er hat ja auch recht. Sünde war nicht die Ursache, wie wir ja im ersten, zweiten Kapitel gehört haben. Sünde war nicht die Ursache für das, was an ihn herankam. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Aber da gibt es einen anderen Mann, der sich genauso bemüht hat, vor Gott gerecht zu leben und der alle seine Altersgenossen übertraf im Eifer für die väterlichen Überlieferungen, Saulus, Paulus, und der schlägt andere Töne an, Philipper 3, 9, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die ausgesetzt, sondern die Gerechtigkeit durch Glauben Christi Jesu. Das ist eine ganz andere Höhenlage. Und doch können wir aus dem Buche Hiob sehr viel lernen. Hiob 16, Vers 17. Hiob 16, Vers 17. Obwohl keine Gewalttat an meinen Händen klebt und mein Gebet lauter ist. Und 27, 6 habe ich gerade genannt. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Da lasse ich mich von euch, meinen sogenannten Freunden, überhaupt nicht durcheinander bringen. Viertens. Gott benimmt sich wie ein Feind. Es gibt ein Buch im Alten Testament, das so manche Ähnlichkeit hat mit dem Buche Hiob, und das sind die Klagelieder. Die Klagelieder, wo man ja auch sagt, nach der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar, warum musste das alles kommen? Wieso hat Gott das genehmigt? Und in den Klageliedern, lesen Sie mal Kapitel 2, da wird auch alles aus der Hand des Herrn genommen. Alles kommt von ihm. Das ist auch eine Linie in den Klageliedern, wie bei Hiob. Der Herr gibt und der Herr nimmt, und der Herr ist hinter diesem Nebukadnezar. Sonst hätte er das nicht ausführen können, das neubabylonisch-chaldäische Weltreich unter Nebukadnezar. Und der Herr hat im Zornglut abgehauen jedes Horn Israels. Klagelieder 2, Vers 3. Er hat seine Rechte zurückgezogen, die Hand der Gerechtigkeit, des Sieges, der Segnung und des Gesetzes angesichts des Feindes. Er hat Jakob in Brand gesteckt wie ein flammendes Feuer, das ringsum frisst. Er? Waren das nicht die Menschen? Waren das nicht die Soldaten des Nebukadnezar? Er. Da haben wir dieselbe Linie. Alles kommt von Gott. Und auch in den Klageliedern steht, dass der Herr sich wie ein Feind benimmt. Haben wir nicht auch manches Mal den Eindruck, oberflächlich betrachtet, wenn er dir die Wege durchkreuzt, wenn schwere Krankheit kommt, schwere Unfälle, Katastrophen? Du benimmst dich, oh Gott, wie ein Feind. Seinen Bogen hat er gespannt wie ein Feind, seine rechte Hand erhoben wie ein Gegner und hat alles den Augen Liebliche umgebracht. Der Herr ist wie ein Feind geworden, er hat Israel vernichtet. Klagelieder 2, 4 und 5. Du benimmst dich wie ein Bär, wie ein Löwe, wie ein Gastgeber, der den Gästen Bitterkeiten vorsetzt und so weiter, wird es da Gott in die Schuhe geschoben. Und doch, wie im Buche Hiob, auch da eine Parallele, wie im Buche Hiob haben wir dann auf einmal Töne wunderbaren Glaubens. Gott kann letztlich nicht unser Feind sein. Und da haben wir ja in den Klageliedern, die ich manchmal vergleiche einer bitteren Frucht mit süßem Kern, da haben wir das Lieblichste und Süßeste haben wir in der Mitte der Klagelieder, im dritten Kapitel und auch da wieder in der Mitte etwa des Kapitels. Drumherum Bitterkeiten, bittere Schalen, 1, 2, 4, 5. Aber im dritten Kapitel, da stehen ja diese bekannten Worte. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht gar aus sind. Die Gnaden erweise Jahweh sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, sein Erbarmen und seine Treue. Chesed ve emuna, Liebe, Güte, Freundlichkeit und beständige Treue. Klagelieder 3, 22, 23. Und dann Klagelieder 3, Vers 31. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Denn nicht aus seinem Herzen heraus demütigt, plagt, betrübt, erniedrigt er die Menschenkinder. Also das ist eine Linie, die wir auch bei Hiob haben. Der Herr benimmt sich wie ein Feind. 13, Vers 24. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Kapitel 7, 17 bis 18. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, in alle Augenblicke prüfst? 20b. Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt und werde ich mir zur Last? Du benimmst dich mir gegenüber wie ein Feind. Und er wurde ja auch ohne Ursache gepeinigt, ohne dass eine bestimmte Sünde die Ursache war. Umsonst Du hast mich ohne Ursache gereizt, ihn zu verschlingen, sagt ja Gott dem Teufel in Hiob 2. Ohne Ursache, das erinnert uns an den Herrn, auf den ja der Hiob in mehrfacher Hinsicht auch ein Sinnbild, ein Symbol, eine Abschattung darstellt. Psalm 69, Vers 5. Psalm 69, Vers 5. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Er wurde gehasst ohne Ursache, der Herr Jesus. Und Hiob wurde gepeinigt ohne Ursache, ohne ein bestimmtes Vergehen, für das eine Strafe nötig war. Und er bezichtigt Gott sogar der Tyrannenwillkür. Dir kann man so herum und so herum nicht recht machen, sagt er zu Gott. Ich kann anständig leben oder auch unanständig. In jedem Fall verfolgst du mich. Kapitel 10, 13 bis 15. Doch dies verbargst du in deinem Herzen. Ich habe erkannt, dass du dies im Sinne hattest. Wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Und wäre ich im Recht, dürfte ich mein Haupt doch nicht erheben, gesättigt mit Schande und gedrängt mit Elend. Tyrannenwillkür, dir kann man's nicht recht machen. Sündige ich, dann strafst du mich. Sündige ich nicht, dann strafst du mich trotzdem. Also jetzt verstehe ich nichts mehr. Ja, so kommt der Hiob in arge Engpässe hinein und dann ereifert er sich immer mehr und steigert sich hinein in eine Rechthaberei und einen Trotz. Das bringen wir Menschen ja auch manchmal fertig, dass wir uns in eine Rechthaberei und einen Trotz hineinsteigern. Es gibt auch frommen Eifer. Ich hab aber Recht. Ich hab aber Recht. Ein Stuttgarter Prediger berichtete mal aus der Seelsorge vor Jahren. Ein Mann war bei mir. Es ging wohl um Eheschwierigkeiten. Der Mann habe immer wieder beteuert, ich hab aber doch Recht, ich hab aber doch Recht, bis der Prediger zu ihm gesagt habe, ja, Recht haben Sie, mehr nicht, keine Liebe. Recht haben Sie, mehr haben Sie nicht. Und so hat der Hiob ja auch ein gewisses Recht. Nun geht er zu weit. Fünftens, ich fordere Gott zum Rechtsstreit heraus. Ich hätte meine Argumente. Hiob 7, Vers 20. Hiob 7, Vers 20. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt? Also bitte, steh mir mal Rede und Antwort. Darf man so mit Gott reden? Kapitel 13, Vers 15. 13, Vers 15. Siehe, er wird mich töten. Ich will auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Wenn er mich tötet, dann werde ich ihm noch sagen, eigentlich hast du kein Recht. Warum machst du das? Er fordert Gott zum Rechtsstreit heraus. 13, Vers 18 und 19. Siehe doch, ich habe den Rechtsfall vorgebracht. Ich habe erkannt, dass ich Recht behalten werde. Wer ist es, der mit mir den Rechtsstreit führen könnte? Kapitel 23, 2 bis 4. Kapitel 23, 2 bis 4. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Ich wollte vor ihm den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Da gab's mal eine schöne Schallplatte, ich glaube von Schreppel. Vor Jahren hatte ich die mal, als ich noch dauernd Lieder und Schallplatten hörte, vor 20 Jahren. Und dann war da auch ein Lied, ach, dass ich zu seiner Stätte kommen könnte und ihn finden könnte. Da wurde das so als Himmelssehnsucht wunderbar gesungen. Aber wir müssen ganz nüchtern sagen, das ist hier nicht Himmelssehnsucht, um endlich in den schönen Himmel zu kommen, sondern ich möchte meine Argumente ihm mal darlegen können. Es geht hier wirklich um einen Rechtsstreit. Hiob fordert den großen Gott zum Rechtsstreit heraus. Und ganz schlimm tönt es in Kapitel 31, 35 bis 37. 35 bis 37. Ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift, der Allmächtige, antworte mir. Oh, Hiob. Wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter heben, sie mir um den Kopf winden als Kranz. Ich würde ihm über die Zahl meiner Schritte Auskunft geben. Wie ein Fürst würde ich ihm nahen. So, So darf der kleine Menschenwurm mit dem Allmächtigen reden, O Hiob, jetzt bist du ein Sünder. Der so tadellos wandelte, der nicht diese jene Sünde begangen hat, der ist ein Sünder, indem er den Platz der Ehrfurcht vor Gott verlässt und sich in Anmaßung erhebt, Gott zur Verantwortung zu ziehen. Der Ton kann nicht sagen zum Töpfer, warum hast du mich also gemacht oder warum lässt du dies jenes in mein Leben kommen? Sechstens, der Höhepunkt seiner Reden ist die große dreiteilige Rede in Kapitel 29 bis 31. Hier 29 bis 31. In Kapitel 29 der Rückblick. Ein Ausleger sagt, das Ich seines einstigen Glücks. Kapitel 30, das Ich seiner gegenwärtigen Trübsale. Und 31, das Ich seiner Selbstgerechtigkeit. Ich. Ein Rückblick. Und doch kann man natürlich Hiob 29 mit Arthur Muhl, der darüber sehr schöne Stunden halten konnte, man kann natürlich gerade das 29. Kapitel, da kann man Hiob sehen als eine Abschattung auf den Christus. Und ich habe nie vergessen, Bruder Muhl hat öfter darüber gedient, in Arosa und anderswo, was leider die revidierte Elberfelder anders übersetzt hat. Es hieß da früher, Hiob 29, Vers 24, ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Ach, das ist ein so schöner Satz. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Wie wir etwa einem verängstigten Kind zulächeln, wenn es kein Vertrauen hat. So lächelt Gott uns zu. Ach, hab doch Vertrauen. Meinst du wirklich, ich mache Fehler mit dir? Meinst du wirklich, ich führe dich falsch? Ich habe meinen Sohn für dich ans Kreuz gegeben. Ich habe dir so viel Gutes erwiesen. Und nun meinst du auf einmal, ich meine es nicht mehr gut mit dir? Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Und es steht ja auch in Hiob 29, dass ich seines einstigen Glücks, ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatten. Das Herz der Witwe ließ ich jauchzen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und mich bekleidete wie ein Oberkleid und Kopfbund meine rechte Auge wurde ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Und dann heißt es am Schluss des Kapitels 29, ich wählte für sie den Weg und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Das sind ja alles Dinge, die wir auf den Herrn Jesus ohne weiteres beziehen können. Ich wählte für sie den Weg. Er wählt unseren Weg. Er ist unser Haupt. Er ist unser König, wie einer, der Trauernde tröstet. Das ist ja auch eine der messianischen Aufgaben nach Jesaja 61, Vers 2. Wirklich eine Abschattung auf Christus. Und bei dem Menschen Hiob ist es ein Rückblick auf sein Leben in seinem einstigen Glanz. Ach, waren das noch Zeiten. Wenn ich redete, dann taten sie den Mund nicht mehr auf. Sie sperrten den Mund auf und waren begierig auf meine Rede. Ach, lesen Sie mal Hiob 29. Und dann demgegenüber Kapitel 30. Das jetzige Elend, ich bin Spottlied geworden, nun zerfließt in mir meine Seele, die Tage des Elends packen mich. Auch dichterisch ist ja sprachlich, poetisch das Buch Hiob wunderbar und großartig. Aber es ist eben nicht nur eine Dichtung, nicht nur Poesie. Und dann kommt das Kapitel 31, seine große Rechtfertigungsrede, das nennt man einen Reinigungseid, ein 14-facher hebräischer Reinigungseid. Er zählt alle möglichen Sünden auf, aber nicht um zu sagen, er hätte die begangen, nicht um sie zu beichten, sondern im Gegenteil, um zu sagen, das und das und das habe ich nicht getan. Wenn ich eines davon getan hätte, dann könnte ich jetzt, oh Gott, deine Wege verstehen, aber, und ihr meine Freunde, dann könnte ich eure Reden annehmen, aber ich habe nichts davon getan. Hätte ich je lüstern nach einer Jungfrau geblickt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, wäre ich je mit Gehaltlosem, Eitlem umgegangen? Jemand wollte mich da zum Musical einladen. Ja, da am Rande von Stuttgart, da oben. Musical, Musical und ein Musical-Center genügt noch nicht. Ein zweites muss auch noch gebaut werden. Da läuft dann demnächst die Schöne und das Biest. Ich weiß nicht, mich lockt es nicht dahin. Ich habe doch eigentlich Wichtigeres zu tun. Ich weiß ja nicht, ich kann auch nicht sämtliche Musicals ausprobieren, um nachher zu sagen, das war Sünde, das war eigentlich keine. Nein, nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Wenn ich mit gehaltlosem Eitlen umgegangen wäre, ja, Oder wenn mein Herz sich wegen einer Frau hätte betören lassen, wenn ich das Recht meines Knechtes missachtet hätte, wenn ich geringen einen Wunsch verweigert hätte, wenn ich ruhig zusah, wie einer ohne Kleidung umherirrte und der Arme keine Decke hatte, wenn ich das Gold oder Geld zu meiner Zuversicht gemacht hätte, wenn ich mich freute, dass mein Vermögen so umfangreich war. Er war wirklich innerlich gelöst. Und dann kommt etwas ganz Edles in Hiob 31, Vers 29. Wenn ich mich freute über den Untergang meines Hassers. Er hat sich nicht einmal gefreut über den Untergang des Hassers. Ja, da tun wir wirklich einen Blick in Gottes Herz, der sich auch nicht schadenfroh freut, wenn endlich seine Feinde gequält werden und gepeinigt, sondern er freut sich nicht. Er hat immer Gedanken der Liebe und sucht, bis er findet und will immer zurechtbringen. Wenn ich wie Adam meine Vergehen zugedeckt hätte oder wenn ich ökologische Sünden begangen hätte, würde man heute sagen, wenn mein Acker Anklage erhob gegen mich, weil ich ihn zu wenig gedüngt hätte oder überdüngt hätte, wenn ich falsch umgegangen wäre mit meinen Ackerflächen, auch das habe ich nicht getan. Alles das habe ich nicht getan. Das ist seine letzte große Rede. Zu Ende sind die Worte Hiobs 31, Vers 40. Und nun aber darf ich noch ein siebtes sagen über die Reden des Hiob. Es finden sich nun doch bei all dem Trotz und bei all der Rechthaberei zwei herrliche Höhepunkte seines ringenden Glaubens. Wenn ich die unterschlagen hätte, dann dürften Sie mich mit Recht am Ausgang zur Rede stellen. Hein Schumacher, warum hast du uns das Beste heute vorenthalten? In seinem ringenden Glauben, da darf er sich durchringen doch zu zwei herrlichen Aussagen, die wir in Kapitel 16 und in Kapitel 19 finden. Und Sie werden sagen, wie passt denn das zu dem Übrigen, dass er sich da so durchringt zu einer Gewissheit und dann doch wieder Gott anklagt und dann wieder Gott preist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und dann doch wieder in seine Rechthaberei hineinkommt. Das passt doch gar nicht zueinander. Ja, da möchte ich die Gegenfrage stellen, waren Sie schon mal so richtig durcheinander? Waren Sie mal so von sogenannten Schicksalsschlägen umhergewürfelt und gingen durch Höhen und Tiefen und die Seele ging high und down und high und down? Da redet man nicht immer schön dasselbe, sondern da gibt es Augenblicke, da ist man getrost und dann ist man wieder voller Angst und dann sagt man, Herr, du bist doch da, und dann zweifelt man wieder. Da geht's hoch und tief, und so wollen wir uns nicht daran stören, dass diese Äußerungen des Hiob nicht alle genau auf einer Linie liegen. Also, Kapitel 16, Vers 19. Seine ganzen Reden, die liefen ja immer wieder darauf hinaus, ist dann da keiner, der mich hört und der mein Recht zutage treten lässt gegenüber meinen Freunden, der für mich spricht. Und dann wird ihm der Glaube geschenkt, 16, Vers 19, auch jetzt noch siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher oder Zeuge ist in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich, zu Gott tränt mein Auge, dass er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott und für einen Menschen gegen seine Gefährten. Eigenartiger Vers, 16, Vers 21, gibt es denn zwei Götter? Zu Gott tränt mein Auge, dass er Recht schaffe gegen Gott für einen Mann. Er glaubt nicht an zwei Götter. Aber da ist einerseits der Gott, der sein Feind zu sein scheint, der ihn quält. Und da sagt er, es muss doch einen Gott geben, so wie ich ihn eigentlich kenne, der für mich spricht. Es muss einer da sein. Er hat den Glauben an Gott, den Allmächtigen, der alles sieht und alles weiß. Und dieser Gott weiß doch auch, dass nicht eine bestimmte Sünde Grund meines Krankseins ist und meiner Schicksalsschläge, dass ich gegenüber meinen Freunden Recht habe. Gegen ihre Argumente, die dauernd sagen, bekehr dich von deiner Sünde. Auch jetzt noch, siehe, im Himmel ist mein Zeuge, mein Fürsprecher ist in der Höhe. 16, Vers 19, das sollten Sie sich auch mal merken. Hiob 16, Vers 19, mein Fürsprecher ist in der Höhe. Das dürfen wir neutestamentlich füllen. Bei uns geht es nicht darum, dass ein Fürsprecher, ein Anwalt, ein Verteidiger in der Höhe ist, damit wir Recht behalten, sondern einer, der für uns spricht, indem wir uns in die Gerechtigkeit Gottes kleiden, in die Gerechtigkeit Christi. Wir laufen da paulinisch, Philipper 3, Vers 9, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Gegenüber Hiob 27, Vers 6, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Da liegt ein großer Unterschied. Und doch wieder eine Übereinstimmung darin, da ist ein Fürsprecher, da ist einer, der ist mein Anwalt in der Höhe. 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher, Beistand, Parakleten, das Wort, das auch sonst mit Tröster übersetzt wird, der Heilige Geist, der Paraklet, der Tröster. Paraklet hat eine Fülle von Bedeutungen, Anwalt, Verteidiger, der mir zur Hilfe eilt oder der zur Hilfe Herbeigerufene oder auch Tröster, Ermunterer. Aber hier hat es natürlich nicht den Sinn Tröster, sondern Anwalt, Verteidiger, Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2, Vers 1. Diesen Vers können Sie total missverstehen, indem Sie meinen, da ist der böse Rachegott, der nur darauf wartet, uns zu strafen, und dann ist da der liebe Heiland zu Rechten Gottes in der Höhe, das ist unser Beistand, das ist unser Fürsprecher, und wenn der himmlische Vater draufschlagen will, weil ich gesündigt habe, dann kommt schnell, wie in einer schlechten Ehe, wo zwei Ehepartner völlig verschiedene Erziehungsmethoden haben, der eine will draufschlagen, der andere sagt, bitte, bitte, sei gnädig mit dem Kind. So stellen sich das manche vor bei Gott, der liebe Heiland kommt, ach Vater, bitte, lass Gnade für Recht ergehen. Völlig falsche Auffassung. Der Vater selbst hat uns lieb. Es gibt keine Liebe des lieben Heilandes, die nicht auch im Herzen Gottes wäre. Also völlig falsch. Der Herr Jesus ist nicht unser Paraklet, unser Fürsprecher gegen den Vater, sondern im Auftrag des Vaters ist er unser Anwalt gegen jeden möglichen Ankläger. Und das haben wir ja auch in Römer 8. Wir haben den Herrn Jesus, der für uns da ist und der uns vertritt in der Höhe. Dieses herrliche Wort aus Römer 8 gehört auch an der Stelle dahin. Wir haben einen Fürsprecher in der Höhe. Ist Gott für uns, wer gegen uns? Und dann Römer 8, 34, wer ist, der ein Verdammungsurteil fälle? Christus Jesus ist der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Ich weiß, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Hiob 16, Vers 19. Und wenn es so scheint, als rechne der Hiob mit zwei Göttern, Gott, der wahre Gott, der Fürsprecher, der Gott der Gerechtigkeit, möge doch bitte mal vorgehen gegen diesen Gott, der ihn zu quälen scheint, dann erinnert mich das an Mose, der auch anrief, den Gott der Verheißungstreue sozusagen gegen den Gott des Gerichts, etwa 2. Mose 32. Wenn Gott sagte, ich will ganz Israel vernichten, Wort Gottes, und dann ruft er den Gott an, der in seiner Verheißungstreue doch sein Wort erfüllt. Also nicht zwei Götter, aber hier ist er in einer inneren Zerreißprobe. Oh Gott, das kann doch nicht dein letztes Wort sein. Es muss doch einen geben, der für mich da ist in der Höhe. Einen gerechten Anwalt, einen Fürsprecher. Wenn es bei Gott keine Gerechtigkeit gibt, wo soll es denn sonst noch welche geben? Also er soll Recht schaffen gegen den Gott, der mich zu quälen scheint. Für mich Stellung nehmen. Und dann kommt Hiob 19. Diese andere Stelle, wo sein Glaube sich so wunderbar durchringt, muss man schon sagen, zu der Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, 25. In dem Liederbuch aus dem Paulusverlag Lobgesänge der Gemeinde, da gibt es gleich ein passendes Lied dazu, aber das können wir heute nicht singen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat der Adolf Heller natürlich nicht versäumt, ein Gedicht dazu zu machen, wo jeder Vers beginnt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir dürfen das neutestamentlich füllen, so wie ich es vorhin schon sagte, bei 16 Vers 19. Mein Fürsprecher ist in der Höhe. Mein Fürsprecher ist in der Höhe. So dürfen wir auch dieses Wort neutestamentlich füllen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Etwa von Epheser 1, Vers 7 aus dürfen wir es füllen. Epheser 1, Vers 7. Immer wieder dürfen wir uns stützen auf solche Worte, wenn wir Gotteskinder sind, die dem Herrn verbindlich gehören. Sonst sind wir aufgerufen, es zu werden. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben die volle Erlösung. Also dieser Vers, diese Sätze da in Hiob 19, 25 bis 27, die werden verschieden übersetzt. Ich habe da noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit mir seinerzeit notiert. Man kann das so verstehen, als hätte der Hiob gemeint, ich werde aus meinem Fleisch ihn anschauen oder aber auch anders. Wenn mein Fleisch vergangen ist, dann werde ich ihn einmal sehen. Das ist vielleicht die richtigere Lesart. In der Herforder Kirche, da steht wohl innen dieses Wort in der ursprünglichen Lutherfassung, wo Luther noch meinte, er würde aus seinem Fleisch Gott schauen, was eigentlich ja nicht möglich ist. Dann wird das Fleisch vergehen, auf dass das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Hiob 19, 25 bis 27, Höhepunkt des Glaubensringens des Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mein Anwalt, mein Verteidiger, der meine Gerechtigkeit ins Licht stellt. Vergessen wir das nie, der Hiob denkt zunächst an seine Gerechtigkeit. Wir dürfen denken an die Gerechtigkeit, die Christus uns am Kreuz erworben. Ich weiß, dass mein Anwalt, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staube erheben. Das heißt, als der, der das Schlussurteil spricht, so ist es ja auch im Buche Hiob, Gott fällt das Schlussurteil. Er redet, nachdem alle anderen fertig sind mit ihren Reden. Er wird das Schlussurteil sprechen. Danach werde ich, mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig sein, Gott schauen, den ich schauen werde, mir zum Heil, mir günstig, mir zugetan. So kann man das übersetzen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht als Feind, nicht als Fremden, nicht als Entfremdeten oder Gegner. Das ist ein wunderbares Wort. Da ist doch einer, der für mich ist. Hiob darf sich durchringen zu dem Glauben. Er, der vorher gesagt hat, du benimmst dich wie ein Feind. Ich bin deine Zielscheibe, auf die du immerfort deine Pfeile abschießt. Nein, es kann nicht sein. Gott kann nicht mein Feind sein aus seinem Herzen. Ganz erstaunlich. Ein Edomiterkönig. Gott hat solchen Glauben in sein Herz gesenkt. Er darf sich dazu durchringen und er behält am Ende ja recht mit diesem Glauben. Gott ist für ihn. Gott ist für ihn und stellt sich am Ende auf seine Seite und nicht auf die seiner Freunde. Und ist auch jetzt meine Haut so ganz zerfetzt und werde ich meines Fleisches ledig sein. Ich werde Gott schauen. Ich werde ihn einmal schauen. Und wenn ich ihn dann schaue, dann ist er nicht gegen mich. Dann ist er nicht mein Feind, sondern dann ist er für mich. Mir zugetan, meine Augen werden ihn sehen, nicht als Gegner, nicht als Feind, nicht als Fremden, auch nicht als Gleichgültigen. So wie Jesus mal sagen wird im Gericht, ich habe euch nie erkannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ihr habt nie darauf Wert gelegt, mit mir Gemeinschaft zu haben. Ich kenne euch überhaupt nicht, wer seid ihr? Obwohl er ja an sich alle Menschen kennt. Nein, so nicht, nicht als Gleichgültigen oder als Feind oder als einen Quälenden, Verdammenden. Ich werde ihn schauen, nicht als Feind, nicht als Gegner, nicht als Entfremdeten, sondern mir günstig, mir zugetan. Das steht auch in manchen Psalmen. Dies weiß ich, dass Gott für mich ist. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut in Psalm 56. Das sagt auch der Psalmist. 56, Vers 10. Dann werden meine Feinde ablassen an dem Tage, da ich rufe, dies habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Gott ist für mich, das ist die entscheidende Frage. Viel wichtiger, als ob dieser oder jener Mensch für uns ist. Das steht auch in Psalm 118, Vers 6 und in 124, Vers 1 und 2 und in Römer 8, Vers 31. Herrliche Höhepunkte seines Glaubens. Letztlich kann Gott nicht mein Feind sein. Und das wissen wir erst recht vom Neuen Testament her. Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschonet, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Kann der unser Feind sein, der seinen Sohn gegeben hat? Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis auf das, was Sie wahrscheinlich kennen, am Ende des Buches Hiob, seine Zurechtweisung und Zurechtbringung. Kapitel 32 bis 37, da redet dann Elihu, da meldet sich ein junger Mann zu Wort, er als der Jüngste redet zuletzt und er redet durchaus im Sinne Gottes, ihn trifft kein Tadel. Gott ist größer als ein Mensch und Gott ist über all sein Tun dir, Hiob, keine Rechenschaft schuldig. Obwohl Gott ja auch redet, er schweigt nicht immer, er gibt schon Antworten auf verschiedene Weise, sei es durch Visionen, Träume, Krankheit, einen Fürsprechengel und so weiter. Frömmigkeit nützt doch etwas, du Hiob. Gott läutert und erzieht im Leiden, Kapitel 36, 8 bis 10, Gott ist erhaben in seiner Größe. So, und nachdem alle fertig sind, da redet dann Gott. Er spricht das Schlussurteil 38 bis 41. 38 bis 41. Und wer nun meint, dass Gott sich in eine Diskussion einlässt und dass er sagt, Hiob, du musst das bitte verstehen, da hat der Teufel mich gereizt und so, ich will dir eine Erklärung geben. Ja, nein, nein, keine Erklärung, keine Diskussion. Er verweist den Hiob an den Platz, der ihm als Geschöpf gebührt, und das ist der Platz der Ehrfurcht und der Demütigung. Und da stellt Gott lauter Fragen. Ein Bombardement von Fragen geht auf den Hiob herunter, Kapitel 38 bis 41. Wo warst du eigentlich, du Besserwisser, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen? Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Bist du derjenige, der den Morgen hervorbringt? Ja, eine Uhr eine Stunde verrücken, das bringen wir fertig, aber dem Morgen und Abend gebieten können wir nicht. Bist du gekommen zu den Quellen des Meeres? Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Wo ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Hat der Regen einen Vater? Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns? Bist du etwa der Herr über die gesamte Sternenwelt, der du da meinst, du könntest mich in die Schranken weisen, mich, den großen Gott, herausfordern? Und was antwortet da der Hiob? Er wird ganz still und er sagt nur noch ein paar Worte der Entschuldigung und der Buße. Ja, einmal habe ich geredet, ich will das nicht mehr so machen. Das erinnert mich an meine Jugendzeit, wo ich in Mettmann lebte, auf dem Bauernhof des Onkels. Der hatte den Ersten Weltkrieg erlebt. Ich kam als junger Mann, als Luftwaffenhelfer zu den Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Der Onkel kam im Ersten Weltkrieg zu den Soldaten, ebenfalls als junger Mann, und erzählte oft, das ist schrecklich, wo die Kugeln pfeifen, das ist ganz furchtbar. Mein vor etwa 3 Jahren verstorbener, damals 95-jährig verstorbener Onkel. Ja, das ist ganz schrecklich, wo die Kugeln pfeifen, das ist furchtbar, davor Verdun, das war schrecklich. Und wenn ich dann als junger Mann, als Gymnasiast auf der Oberschule in Mettmann gesagt hätte, ja Onkel, ganz stimmt das nicht, was du da sagst. Ich habe das anders gelernt, im Geschichtsbuch und in der Schule, das war nicht so in Verdun, das war anders mit der Schlacht bei Verdun, wie du das da darstellst. Was hätte dann der Onkel früher oder später mich gefragt? Wo warst du eigentlich 1916, 17? Ach, da wäre ich schnell ruhig gewesen. Ja, Onkel, Entschuldigung, da war ich ja noch gar nicht da. Ich weiß das nur so aus Büchern und Erzählungen. Wo warst du eigentlich, Hiob? Und dann wird er ganz schnell still und demütigt sich, Kapitel 40, 1 bis 5 und Kapitel 42, 2 bis 6. 40, Vers 3, da antwortete Hiob Jahwe dem Unwandelbaren und sagte, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf den Mund, einmal habe ich geredet, ich will nicht mehr antworten, und zweimal und will es nicht wieder tun. Und Kapitel 42, 2, ich habe erkannt, dass du alles vermagst, kein Plan ist für dich unausführbar. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge, mein geistiges Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Nun kann Gott ihn wiederherstellen, nachdem er sich gedemütigt hat. Nun stellt sich Gott ganz entschieden auf Hiobs Seite. Mein Zorn ist entbrannt gegen deine Freunde, die haben nicht recht geredet wie mein Knecht Hiob. Der Hiob soll mal Fürbitte tun für euch. Und dann wendet der Herr das Geschick des Hiobs und er vermehrt alles. Und Gott erweist sich nicht nur als Zurechtbringer, sondern auch als Wiedererstatter. Und er segnet das Ende mehr als den Anfang. In der Richtung hat ja auch der Adolf Heller irgendein Gedicht geschrieben, dass Gott das Ende mehr segnet als den Anfang. Das Ende wird herrlicher sein, als der Anfang im Paradiese jemals war. Gott segnet das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Jetzt kriegt er alles im Maßstab 2:1 erstattet. Nur die Kinder kriegt er in gleicher Zahl wieder, die anderen kriegt er durch Auferstehung wieder, ein Hinweis auf die Auferstehung. Gott ist am Ende der herrliche Wiedererstatter. Ist er auch für uns ein Wiedererstatter? Bruder Heller schrieb mal einen Artikel über 8 Maßstäbe göttlicher Erstattung. Der stand noch einmal in Gnade und Herrlichkeit. Ich glaube, es war Heft 2, 1995. 8 Maßstäbe göttlicher Wiedererstattung. Gott kann erstatten 1:1, 1:1, 1:2, wie hier bei Hiob, 1:4, 1:5, 1:7, 1:100. Dem wird es 100-fältig erstattet, sagt Jesus einmal, oder 1:100, über alle Maßen. Und das ist das, was der Gemeinde verheißen ist. 2. Korinther 4, Vers 17. 2. Korinther 4, Vers 17. Damit will ich dann schließen. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal, leicht und schnell im Vergleich zu dem, was kommt, im Vergleich zu dem Gewicht und Ausmaß und Zeitdauer der Herrlichkeit. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Über alle Maßen, Maßstab 1:100, Gott schenkt uns noch mehr als dem Hiob. Mein Fürsprecher ist in der Höhe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Amen.